Wie soll ich den Brief antworten, den du mir geschrieben hast?
Am Anfang eine Frage.
Ich weiß nicht einmal,
wer
du eigentlich bist. Doch etwas sagt mir, dass es wichtig ist, wenn du mich so liebst.
Oberschlesien weiß ich.
Als blicktest du
Niederschlesien.
Aus meinem Herzensgrund. Dieser Brief gibt mir wieder
also
neuen
Minderheit.
Lebensmut.
Ja. Wir haben Gäste oben. Schwiegereltern von Matthäus und Daga.
Liebe,
die kommen aus
Wort, das so einfach
Niederschlesien.
Über Liebe gibt es nicht
und
mehr
bringen
ein Gedicht. In Wahrheit
die wärmsten Grüße
in vielen Menschen.
Aus Jelenjagura.
Nur schreiben darüber bringt
im
uns
Namen
nichts.
Von Gemeinde
wir
haben
müssen
Dank
beweisen, dass es euch. Sie gibt.
Dann da ich heute Mauer, hier zu Gast bin, erlaube ich mir
gibt
das.
Keine Angst.
Sonst darf ich hier nicht mehr kommen. Aber naja.
Dieser Brief weckt in mir so viele
heute,
Gedanken.
Also früher hieß es Hirschberg.
Dieser Brief
in Riesengebirge,
gibt mir wieder neuen Lebensmut.
Dieser also die Berge sind etwas höher als unser Sauerland.
Weckt in mir so viele Gedanken.
Ja, etwas höher. Ja, mit dem höchsten Gipfel Schneekoppe oder Schneeschka.
Lebensmut.
Ja, liegt dieser Berg etwas höher als unser kahle Asten in Winterberg. Naja, gut. Aber nicht höher als meine
es
Berge
so
in Waldenburg, wo ich herkomme.
Das Glück uns erfüllt,
das sind so
und
die
das
Vor-
Leben
Sudeten.
Voll Hoffnung zu meistern.
Immer noch. Und
um
dieser Berg, den wir da hatten, war, hatte
Platz
auch schon so über 870 Meter. Also circa
denn
so ähnlich wie
Kalas. Kommt der Tag,
also daher fühle ich mich sehr wohl im Sauerland, schon seit
sagt,
etlichen Jahren.
Jetzt fand ich dich.
Und umso
und bleibe bei dir.
Freulich und überbringe ich euch die Grüße.
Ich
werde es mir auch erlauben, im Namen der
so
Gemeinde
haben,
auch die Grüße
dieser
mal zurück
Brief, gib
ja,
mir
an die Gemeinde in Jelenjagura zu übermitteln.
Brief,
ich weiß nicht, wie lange ihr in Deutschland noch
so
bleibt,
Gedanken,
aber wenn ihr zurückkommt, dann
Brief,
Neisser Detschnesche Pozdrowienia, wie das die Polen sagen. Okay. So, Bruder Olmar hat so mit dem Timing,
für uns Menschen,
wo ich schon heute unterwegs
Gott
war, oder irgendwo, kriege ich eine Nachricht, habe ich auch nicht gelesen.
Schreiben,
muss ich wagen, muss
nicht
ich
viele
Auto,
erkennen,
so auf halb zehn gerichtet.
Da
dachte ich, ja, wie immer.
Doch mein Herz sagt
so,
dann mir, dass
er
wichtig ist,
habe ich die Info
Gott liebt
bekommen,
die Welt,
dass
das
in diesem Quartal hier um 10
ich
Uhr
ihm mein Herz,
das anfängt.
Will mit ihm gehen.
Dachte ich, na schön. Da fahre ich jetzt, ne? Da werde ich, wenn ich ankomme, noch eineinhalb Stunden Zeit haben.
Mir so viele Gedanken.
Super. Ich kenne schon so mal manche Prediger, die bei uns nach Arnsberg kamen
Lebensmut.
Und waren um halb zehn Uhr und dann haben die Gemeinde geschlossen gesehen und wieder
so
nach Hause
gefahren.
Ja.
Brief,
und dann unterwegs fiel den ein, oh, die fahren doch um zehn.
Lebensmut.
Ja, und so waren wir an dem Tag ohne Prediger. Ja, Geschichten gibt's. Und aus welchem Grund habt ihr das eingeführt?
Gott, dein Brief weckt in mir so viele
vertrag,
Gedanken.
Ja. Damit die so 20 vor 10 kommen,
mir wieder neuen
auf 10 vor 10 schaffen.
Gott, dein Brief
ja, so in etwa?
Weckt in mir so viele Gedanken.
Geraten so oder 5 vor 10?
Brief gibt mir wieder neuen
also ich muss euch
Lebensmut.
Ich muss euch ehrlich sagen, ihr hättet uns fragen sollen. Wir haben
gib mir
zu 75 oder 80% das auch mal eingeführt,
Mut.
Aus dem Grund.
Amen.
Nee. Das ist erstmal die Standpauke oder die Aufklärung, ja? So, und dann kommen wir zum Sinn der Sache. Hat es nicht funktioniert. Na gut, die Erfahrung musst du auch machen, ein bisschen schmerzhaft, aber. Okay, so, jetzt kommen wir weiter. Ich habe jetzt, nee, am Anfang will ich mit euch einen Text lesen, so in dieser Reihenfolge. Johannes Evangelium Kapitel 9. Ich würde euch gerne ermutigen, also wir haben das bestimmt schon gelesen, komplett Kapitel 9 zu lesen zu Hause. Jetzt werden wir die Zeit jetzt dafür nicht haben. Also nach der Uhrzeit gesehen, glaube ich, ich werde von der Potluck-Zeit etwas Zeit klauen. Also mir einfach nehmen, so klauen nicht. nehmen. Wenn wir um 10 Uhr anfangen, dann enden wir so kurz nach 12. Aber da wir jetzt 5 vor 12 haben, dann werde ich nicht schaffen, sorry. Ja, aber ich bleibe auch beim Potluck. So, Johannes Evangelium Kapitel 9. Und da lese ich die letzten zwei Verse. Die letzten zwei. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sagten zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde bestehen. Die Geschichte ist uns bekannt. Ja? Jesus und seine Jünger waren mal unterwegs und da sehen sie einen jungen Mann und der war blind. Was fragen die Jünger? Wer trägt die Schuld? Ja. Mama, Papa, Opa, welche Generation auch immer, oder er selbst. Und so hat es angefangen. Und Jesus war mit den Jüngern. Und Jesus hat dem jungen Mann geholfen. Er nahm ein bisschen von der Erde, erzählte die Geschichte, spuckte drauf und legte auf die Augen. Und sagte, geh die waschen und dann war's das. Wenn wir die Geschichte für uns mal lesen, zu Hause, liest sie ganz genau. Ich habe in dieser Woche das irgendwann mal angefangen, habe gesehen, Kapitel war lang, habe ich mir das in drei Teile jetzt genommen. Und jedes Mal frage ich mich, was wollen mir diese Texte sagen, mir? Was lerne ich aus diesen Texten über Jesus für mich? Wenn ihr das mit Gebet davor ernst nehmt, dann werden wir staunen, was wir aus dieser Geschichte für uns lesen können und verstehen. Vor allem, wo der junge Mann sehend im Auftrag in den Tempel und auch zu Pharisäen ging. Und die haben ihn ausgefragt, wer hat dir das getan? Und er hat es erzählt, wer. Und da kamen noch Fragen, so dass der junge Mann wiederholen muss, ich habe euch doch schon gesagt, wer und wie. Und die haben wieder gebohrt. Für mich war das ein Punkt, wo auf einer Seite mit den Pharisäen eine dunkle Macht gearbeitet hat und wollte das Ganze von dem Riesenwunder zerreden. Bis da ganz klare Antwort kam, ich habe euch gesagt und so ist es. Und niemand bringt mich von der Antwort weg, die ich euch am Anfang gegeben habe. Und da kommen wir zu den Texten, wo Jesus ganz klar sagt, Leute, die meinen, die sehen, aber es nicht tun oder blind sind in dem, was die tun, was die sagen, wie sie ihr Leben führen, die Verantwortung wird immer größer. Ganz klare Antwort von Jesus, dann war es Schluss. Der Rest war schon nach dem Motto, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was ich euch sagen wollte. Wenn ihr zu dem Text jetzt mal kommen für uns, was bedeuten diese Texte? Wenn ich euch jetzt mal frage, sind wir die, die sehen oder die, die nicht sehen? Wenn wir jetzt den Text von Jesus nehmen, ja? Wollt ihr es was sagen? Das heißt, du bist ab und zu bist auch blind. Oder sind wir blind?
Ja.
Wenn wir die Geschichte jetzt oder diese Antwort von Jesus mal merken, ist natürlich nicht so einfach mal zu sagen, ich sehe, ich bin der, der sieht. Aber da haben wir den nächsten Text gleich oder die nächste Antwort noch oben drauf. Wenn du das sagst, dann trägst du eine Verantwortung. Habt ihr euch in der Betrachtung schon im letzten Quartal mal gefragt, was haben wir in diesem ersten Monat für uns gelernt? Ich will keine Antwort jetzt. Wenn man uns fragt oder wenn ich mich fragt, wir lesen Texte, die wir eigentlich auswendig kennen, fast. Oder die mir schon so geläufig sind, x-mal gelesen. Dann komme ich zu so einem Punkt und sage, was soll diese Frage? Das wissen wir doch schon. Haben wir schon x-mal durchgenommen. Geht euch schon so auch mal? Oder es ist nicht wichtig, wie oft. Wichtig ist, was lerne ich immer noch draus? Die Betrachtung von heute, die Bedeutung Jesus im Allerheiligsten für uns. Wieso steht da in der Betrachtung, oder Ellen White legt so einen Wert drauf, wenn wir die Rolle Jesus im Tempel, im Himmel für uns nicht verstehen, werden wir in der letzten Zeit nicht bestehen können. Könnt ihr euch damit identifizieren, mit dieser Aussage? Klar, wenn es Ellen White sagt. Aber so nachgedacht für mich. Nutze ich diese Chance, dass Jesus im Allerheiligsten ist? Was bedeutet für mich dieser Text, den wir heute gelesen haben, das, was unmöglich war für die 10 Gebote, das hat Jesus für uns erledigt, im Körper, in der Zeit, wo er auf Erde als Mensch war und ist für uns gestorben, hat er das realisiert, für uns Menschen. Ich habe diese Woche zum wiederholten Mal die Botschaft oder Ausschnitte aus der Versammlung der evangelischen Christen gesehen. Das ist in Polen, kann man das auf auf YouTube kann man das gucken, wo wie durch Zufall ein Vertreter aus Vatikan dabei war und wie durch Zufall brachte er eine Handybotschaft von Franziskus zu einer Versammlung mit Pastoren, die aus der evangelischen Christenschicht gehören. Die haben sich versammelt. Und da kommt ein Bild vom Handy, so durch Zufall. Sagte, ja, wenn schon dieser Bischof schon bei mir ist, dann will ich das mal nutzen. Ich freue mich, dass ihr euch versammelt habt und dass ihr heute tagt. Und da will ich euch eine Botschaft übermitteln, euch mal grüßen und euch mal sagen, wir sollen uns in der ersten Linie auf Gott orientieren, Gott vom Herzen lieben und dann den Nächsten. Das soll das Wichtigste in der Zeit, wo wir jetzt leben, sein. Da fragt man sich, wieso war das vor 40 Jahren nicht möglich? So eine Botschaft, die sich die evangelischen Christen mal anhören und jubeln dabei. Warum? Hat der Pastor hinterher dann auch gesagt. Guckt euch mal die Entwicklung, wie wir uns alle, wo wir heute stehen, wie wir an dem Glauben festhalten an Gott, dass wir uns alle lieben. Und alles andere ist nicht wichtig. Die Dogmen, wo bleiben die? Das Beste war da, das hat mich so überrascht, da nahm Franziskus die Geschichte von Josef aus Ägypten als Beispiel. Denkt mal an Josef und seine Brüder. Die hatten alles, Geld, Tradition, Familie, aber die hatten nichts zu essen. Was mussten die tun? Die mussten nur zu ihrem Bruder Josef nach Ägypten gehen. Vor ihm niederknien, um Vergebung bitten, sich ergeben und da waren die gerettet. Dann hört man so eine Geschichte von Franziskus, der sagt, denkt mal an die Geschichte. Ich freue mich so sehr, dass wir uns so in Gott alle lieb haben und unseren Nächsten. Und ich sehe, es gibt Hoffnung für uns. Die Frage ist in der Geschichte, wer ist Josef? Ich habe ein Buch mitgebracht, Vom Schatten zum Licht. Da schreibt Ellen White, erlaube ich mir zu lesen, die Protestanten stehen der römisch-katholischen Kirche gegenwärtig, wann hat sie das geschrieben, sehr viel wohlwollender gegenüber als in früheren Jahren. In Ländern, in denen der Katholizismus nicht wächst und die Anhänger des Papsttums, um Einfluss zu gewinnen, eine versöhnliche Haltung einnehmen, existiert eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber den Lehren, die die protestantischen Kirchen von der päpstlichen Hierarchie trennen. Immer mehr setzt sich die Ansicht durch, dass die Differenz in wesentlichen Punkten gar nicht so groß ist, wie bisher angenommen, und dass kleine Zugeständnisse auf protestantischer Seite zu einem besseren Einvernehmen mit Rom führen letztendlich würden. Es gab eine Zeit, in der die Protestanten besonderen Wert auf die Gewissensfreiheit legten, die so teuer erkauft worden war. Sie lehrten ihre Kinder, das Papsttum abzulehnen und vertreten den Versuch, nach Übereinstimmung mit Rom zu streben, als Untreue gegen Gott. Die heute an den Tag gelegte Haltung ist davon weit entfernt. Das hat damals Ellen White geschrieben. Und jetzt lesen wir so eine Botschaft von Franziskus an die evangelischen Kirchen. Und der Bischof sagte, der Vertreter, wo kein Protest mehr gibt, gibt es keine Protestanten. Ganz klar hat er das ausgedrückt. Und Vatikan freut sich. Roman?
Also niemand kann heute sagen, dass Schwester White nicht Prophetin war. Diese Geschichte, die wir jetzt haben persönlich gehört, schon vor einiger Zeit, und ich staunte, dass der liebe Gott so früh, vor Jahren, Ellen White die Annäherung der beiden großen Kirchen von prophezeit hat.
Ja. Wenn wir so hören, wenn wir die Botschaft, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt mal im YouTube. Das ist eine Botschaft der Liebe, die darüber kam. Da ist sie, dann, wenn Franziskus sagt, wir haben vor 400 oder 500 Jahren Fehler gemacht, da wurden Leute abgemetzelt, gemordet. Und da sagt er, wer trägt die Schuld? War Fehler, aber naja, den Schuldigen kann man nicht finden. Wer soll denn mal sein? Und wenn wir heute denken, dass das eine andere Macht ist, als damals war, der schläft. Oder der ist eingeschlafen. Traurig, aber wahr. Das schreibt Ellen White. Zum Schluss noch ein Stückchen, wollte ich noch von hinten mal lesen. Weil die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche Nachsicht ihre Augen verblendet. Sie begreifen nicht, weshalb es falsch sein könnte, in allem Bösen nach dem Guten zu suchen. Die Folge davon wird schließlich sein, dass in allem Guten etwas Böses vermuten. Statt den Glauben zu verteidigen, der einst den Heiligen gegeben wurde, entschuldigen sie sich nun in Rom für ihre lieblose Beurteilung und bitten darum, ihren blinden Eifer zu verzeihen. Ist traurig. Umso mehr finde ich fantastisch, dass wir diese Betrachtung haben. Es wird Leute auch geben, die sagen, ich lese das und es gibt mir nichts. Ist alles alt, habe ich das schon vor 40 Jahren gelesen, bin schon 50 Jahre Advent-Mensch. Ist nichts Neues für mich. Und alle, die wirklich daran suchen, tief suchen, wo wir das heute in der Betrachtung gesagt haben, jeden Tag Verbindung mit Gott, letztendlich wird das ein Gewinn für uns. Wer hat von euch nach dem ersten Monat schon gesagt, ich lese ab jetzt Daniel Buch und Offenbarung als Ansporn? Habe mich nie getraut, die ersten vier Evangelien, das war noch so, das Alte Testament ist nur grausam, lese ich nicht, aber die vier Evangelien sind schön. Und dabei bleibe ich. Psalme, vielleicht ein bisschen noch Sprüche, sind so intelligente Sachen fürs Leben. Aber Offenbarung, Daniel, Bestien, Erde, Wasser, Oh, nee. Und jetzt lesen wir in der Betrachtung, in der Endzeit, wo wir heute leben, ist das oben wichtig, dass wir diese zwei Bücher lesen und verstehen. Und wenn wir der Meinung immer noch sind, dass die Bibel sich von selbst erklärt, da können wir jetzt nicht sagen, wer wird das denn schon verstehen? Oder? Wir haben auch viele Bücher dazu, wenn wir Schwierigkeiten haben. Wie verstehe ich diese Beste, die da aus was weiß ich woher kommt, oder die andere? Und dann kommen wir zu der Rolle, die Jesus heute im Allerheiligsten hat. Wenn wir das für uns verstehen. Einerseits lesen wir in den Betrachtungen, die vorher schon waren, im Tod von Jesus wurde uns alles geschenkt. Wir haben schon alles. Wir können mit Sicherheit sagen, ich habe das ewige Leben. Wurde mir geschenkt. Aus Gnade. Und annehmen kann ich das durch meinen Glauben. Und was ich jetzt damit tue, das ist meine Bindung mit Jesus. Das heißt lange nicht, dass ich nichts tun soll. So wie wir alles tun für jemanden, den wir lieb haben. Lieben wir Jesus? Verstehen, was das bedeutet? Wir können auch mal sagen, Jesus, als er starb, war ich noch gar nicht auf der Welt. Ist er für meine Sünden gestorben? Können wir sagen. Satan freut sich dann. Je länger wir in unserem Leben, in unserem Gedanken oder Kopfkino, wie sich das heute nennt, beim Kreuz bleiben, umso schlimmer ist es für Satan. Und wir wissen heute ganz genau, dass in dem Gericht, was wir heute leben, oder der Zeit, wo Jesus im Allerheiligsten ist, Satan klagt uns an. Wir wissen nicht, wann wir dran sind oder wann ich besprochen werde. Und Satan sagt, kennst du die Schwester oder den Bruder? Guckt euch mal den mal an, was er für Fehler macht. Da sind wir einig, keiner ist heilig oder ohne Sünde. Und Jesus als mein Verteidiger kann dann sagen, ich verstehe, was mit ihm los ist. Aber ich bin schon für ihn gestorben. Das ist Jesus im Allerheiligsten für uns. Mit jeder Sünde. Deshalb war so in der Betrachtung, fand ich heute schön. Wir dürfen unser Gebet nicht vergessen. Diesen ständigen Kontakt mit meinem Priester da oben. Wir können jederzeit, jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Sünden zu unserem Priester oben zu bringen, im Allerheiligsten. Wir müssen nicht ein Jahr warten, wie das im Alten Testament war, zu der Reinigung oder wie auch immer. Daher nennt sich das jetzt ein besserer, vollkommener Bund, den wir heute haben, weil Jesus für uns einmal, hat es gereicht, gestorben ist. Was muss sich bei uns in unseren Köpfen mal ändern, damit wir wirklich wertvoll das finden, was Jesus für uns getan hat? Was bedeutet für mich Tod von Jesus? Dass er für unsere Sünden starb. Ist das wertvoll für mich? Wie wertvoll? Stellt euch mal vor, ihr kommt zu jemandem zu Besuch und da steht eine wunderbare Vase auf dem Tisch oder irgendwo drauf. Und wir begrüßen uns und in den ganzen Dings hier schubst sich die Vase und die fällt runter und ist kaputt. Boah, eine super Vase. Hat bestimmt viel gekostet. Aber so wie wir sind, wir haben unsere Haftpflichtversicherung. Da sagen wir gleich klar, war bestimmt wertvoll, aber weißt du was? Nenn mir den Preis und ich kläre das mit meiner Versicherung. Ja, wir wissen, dass es wertvoll war, aber eigentlich regeln das andere für mich. Und da kommt der Besitzer, mein Freund, und sagt, weißt du was? Von diesen Vasen gibt es nur zwei auf der Welt. Die eine hast du gerade zerdeppert. Und die zweite Vase hat gerade auf Aktion zum Beispiel 1 Million Euro eingenommen. Oh. So, was heißt das für mich? Oh, da fangen wir gleich an. Oh. Gerade, ja gut, meine Versicherung deckt das. Und dann hören wir den Wert. Merkt ihr den Unterschied? was ist für mich Tod Jesus wert? Ich danke dir, Gott, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Schön. Das ist der Punkt. Wir haben auch, wenn wir das bis jetzt nicht getan hatten, wir haben jetzt die Möglichkeit, in dem Quartal, auch nachher oder durch diese Betrachtung, dass wir dieses Interesse, dieses Gefühl oder mal dran arbeiten dürfen, dass dieser Tod bei uns in Verbindung mit Jesus an Wert gewinnt. Weil nur dann können wir bestehen. Ist meine Meinung. Deshalb scheue ich mich heute, habe ich jetzt keine Angst, mal wieder in die Offenbarung reinzugehen. Und habe auch kein Problem, wenn ich mal lese, Daniel Buch stand schon auch drin. Die Parallele, Kapitel hier, da 6 mit 7 oder wie auch immer. Okay, schaue ich nach. Wir haben viele wertvolle Bücher von alten Geschwistern, Brüdern, die das geschrieben haben und zu neuesten Erkenntnissen oder auch mal neu bearbeitet. Haben wir alles, die Möglichkeit haben wir, um es verstehen zu können. Diese Möglichkeit haben wir. Das ist die Zeit, die wir heute haben und die sollen wir nutzen. Zusammen möchte ich mit euch zum Schluss noch einen Bibeltext lesen. 3 Texte. Epheserbrief, 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1. Kapitel, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 und 16. Heilig aber Gott, den Herrn in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Respekt. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch als Übeltäter bezeichnen, Lebenswandel in Christus verleumdet haben. Und Kapitel 4 und Vers 7. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. In der Betrachtung von letzten Samstag sprachen wir über die erste Engelsbotschaft. Diese Sache liegt mir immer am Herzen. Wo er stand und gibt Ehre Jesus, der die ganze Welt geschaffen hat. In dem Zusammenhang ist es klar, wenn er alles getan hat, die Natur, dann gehört auch der Sabbat zu ihm. Wie ehren wir denn, der alles geschaffen hat? Da kommt schon der Punkt, wie wichtig ist mir Jesus und die Liebe zu ihm, die alles ausfüllt. Wodurch zeige ich Jesus, dass ich ihn liebe und seinen Tag in Ehren halte? Ich habe dieses Moment angesprochen mit dem verschobenen Anfang, mit der verschobenen Anfangszeit. Ist schon euch mal passiert, dass man am Samstag aufsteht und so nicht so richtig Lust hat, mal in die Gemeinde zu gehen? Und sagt, ich habe doch Hope Channel, kann ich mir dort die Predigt mal angucken? Ich finde Internet sehr gut. Das ist die Erfüllung der Prophezeiung auch aus der Bibel, die Entwicklung der Technik. Dafür hat uns Gott auch Verstand geschenkt. Aber dafür Hope Channel zu nutzen, damit man nicht in die Gemeinde muss, das finde ich nicht gut. Wie ehren wir Gott? Ich hatte diese Woche mit meinen kleinen Kindern auf Arbeit, Kinder von 7 bis 11 Jahren, ein Gruppengespräch über Respekt. Ich sagte, wie versteht ihr Respekt? Wie werde ich von dir verstehen, dass du mich respektierst? Und dann meldet sich ein 8-jähriges Kind und sagt, sie werden es merken, wenn sie mit mir reden, werde ich ihnen in die Augen schauen. Werde ich ihnen ins Gesicht schauen. sagt das Kind zu mir. Dann heißt es für sie, ich respektiere sie, ich höre ihnen zu. Ein 8-jähriges Kind. Er musste dann auch nichts mehr sagen. Er war von jeglicher Aussage schon entbunden von mir. Die Anwohner gefragt, habt ihr es gehört und verstanden? Gut, er besucht auch Gymnasium. Muss nichts heißen, aber es ist so. Respekt. Wie erweise ich Gott Respekt? Durch Sabbat. Durch die Heiligung des größten Geschenks, der uns gegeben hat. Gott, ich respektiere dich, indem ich. Gut, wenn ich Pech habe und bleibe im Stau stehen auf der A2, muss ich mal gucken. Das nächste Mal nehme ich eine Autobahn. Wenn es nicht geht, dann ist es halt so. Da muss man beten vorher, dass das nicht passiert. Aber es gibt auch andere Gründe, wieso einige fehlen. Merken wir uns eins, wenn wir auf diese einfache Art Gott zeigen, dass wir ihn nicht respektieren. Da brauchen wir keine anderen Sachen. Brauchen wir nicht. Wir wissen, Gott ist Gott der Ordnung. Wenn wir uns fragen, wie oft bin ich die letzte Woche zur Arbeit zu spät gekommen, kann ich mir das erlauben? Wieso erlaube ich mir das? Einfach nicht ernst zu nehmen in meinem Leben, in der Woche, in meinen Tagen. Es liegt mir sehr am Herzen, weil ich bin in vielen Gemeinden unterwegs. Und das ist so ein Manko oder so eine Krankheit von uns. Und dann steht es in der Bibel, wer in kleinen Sachen treu ist, der wird in guten Sachen auch treu. Der soll in meine Räume reingehen. Nach den Texten, die wir hier gelesen haben, wünsche ich euch und auch mir, dass wir immer standhaft bleiben in dem, was wir vor Jahren, als wir uns entschieden haben, zu Gott zu kommen, uns taufen zu lassen. Das war der Anfang. Dass wir immer da drin bleiben und immer Gott treu bleiben wollen. Dass wir immer daran denken, was Gott für uns getan hat. Dass er gesagt hat, dass er versprochen hat, wer mein Tag, wer das, was ich für euch vorbereitet habe, ernst nimmt, der wird sich freuen und wird an dem Tag den wunderschönsten Tag erleben. Ansonsten brauche ich von euch eure Gaben nicht, eure Zehnten, steht im Sacharja oder im Malachi auch drin. Brauche ich nicht. Was soll das? Wenn ihr in anderen Punkten sagt, muss ich nicht. Weil dann haben wir die Möglichkeit, heute noch die Chance zu nutzen, in der Endzeit, wo wir jetzt leben, uns vorzubereiten und dann als Sieger mit Jesus jeden Tag, wenn wir das machen, tun und wandern. Aus der ganzen Verfolgung, die uns erwartet, wissen wir nicht, da als Sieger rauszukommen. Möge uns Gott dabei auch helfen, wünsche ich euch und mir auch. Amen.